HR Info. Bilanz.
Er hat Bio schon gelebt, als die meisten davon noch keine Ahnung hatten. Professor Klaus Hipp, Geschäftsführer des gleichnamigen Babykostherstellers. Vermutlich haben viele von uns als Baby schon mal Brei aus einem seiner Gläschen gegessen. Bei Babys von heute ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls sehr groß, denn Hipp ist da der Marktführer in Deutschland. Mit dem 80-jährigen Unternehmer habe ich gesprochen über den Erfolg der ökologischen Bewegung, über die Lebensmittelindustrie, in der immer größere Konzerne das Sagen haben und wie er als Familienunternehmer über die aktuelle Kritik am Kapitalismus denkt. Und natürlich über ihn selbst und seinen Lebensweg. HR Info Bilanz mit Vanessa Rothe. Herr Hipp. Als ich mir so Ihre Biografie angeguckt habe, ist mir gleich aufgefallen, dass Sie sich schon in jungen Jahren sehr für den Umweltschutz eingesetzt haben, sich für den ökologischen Landbau eingesetzt haben. Wenn wir heute mal die junge Generation angucken, momentan gehen viele Schüler auf die Straße, bleiben freitags dem Unterricht fern, setzen sich für den Klimaschutz ein. Wenn Sie heute in dem Alter wären, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie da mitmachen würden?
Sicher würde ich da mitmachen, denn es ist das Recht der jungen Leute, eine eigene Meinung zu haben. Und auch dafür einzustehen. Uns macht natürlich auch in gewisser Hinsicht einen Spaß, auf die Straße zu gehen.
Das heißt, Sie wären da voll mit dabei?
Ja.
Wie kam das denn damals, dass Sie sich für den ökologischen Landbau eingesetzt haben?
Angefangen haben meine Eltern damit, denn die waren der Überzeugung, dass es die beste Methode ist, um saubere Lebensmittel herzustellen, wenn gewisse Stoffe in der Landwirtschaft nicht Verwendung finden, die man im Endprodukt nicht drin haben will. Und so sind wir auf den biologischen Landbau gekommen.
Das heißt, Sie benötigten das, um Rohstoffe zu bekommen für Ihre Produkte?
Das war der Ausgangspunkt, aber sehr schnell war ich auch überzeugt, dass es die beste Methode ist, um langfristig nachhaltig zu wirtschaften.
Und wie haben Sie das gemacht? Gab es denn viele Landwirte, die das angeboten haben, ökologische Produkte?
Wie wir angefangen haben, hatten wir 5 Bauern, die mühsam überzeugt wurden und dann sind es langsam mehr geworden.
Und 5 Bauern, die waren dann in der Umgebung?
Die waren in unserer Umgebung, ja.
Und was heißt mühsam überzeugt wurden?
Na, erst hat es geheißen, das ist eine Spinnerei und das kann nicht funktionieren. Dann haben wir zu den Bauern gesagt, wir brauchen es aber. Und ihr werdet entsprechend honoriert, wenn ihr es macht. Und wenn Angebot und Leistung gestimmt haben, dann waren die Bauern auch bereit mitzumachen.
Aber wie war das denn damals? Das muss ja ungefähr so in den 50er, 60er Jahren gewesen sein. Ich stelle mir irgendwie vor, dass damals Landwirtschaft ja ohnehin schon eher biologisch war. Es war nicht so industrialisiert, es gab nicht so viele Pestizide. War das damals im Vergleich zu heute?
Es gab damals durchaus Spritzmittel, die als völlig unschädlich bezeichnet wurden. Eins davon war Atrazin. Wenn heute da Spuren gefunden werden noch davon, und das passiert noch, dann gehen die roten Lampen an. Also heute empfinden wir das als problematischen Stoff, der unter Gift einzureihen ist. Damals war es empfohlen, den Bauern, um Unkraut damit zu bekämpfen. Später gab es natürlich immer mehr Variationen, bis heute eben dann das Glyphosat oder was da alles an schlimmen Sachen gibt. Die Tendenz war dann von verschiedenen Anbietern Pflanzen zu züchten, die eben stärkere Spritzmittel aushalten. Und da wurde nicht berücksichtigt, dass eben das Bodenleben durch stärkere Spritzmittel nachhaltig geschädigt wird.
Aber warum war das für Ihr Unternehmen damals schon so wichtig, auf Bio zu setzen? Ich kann mir vorstellen, das war ja damals, es kannte ja kaum jemand. Und im Endeffekt hat sich das ja nicht wirklich ausgezahlt als Unternehmen, oder?
Das hat sich langfristig ausgezahlt. Kurzfristig war es kein Geschäft, weil wir höhere Kosten hatten und der Markt das nicht honoriert hat. Wir haben bei den Gläschen damals ungefähr die Hälfte des Marktes beliefert, unser Mitbewerber die andere Hälfte. Heute haben wir 70% und der Mitbewerber von damals ist unter 5%. Also es war schon richtig, was wir gemacht haben.
Aber wie konnten Sie das wissen?
Sicheres Wissen haben Sie selten. Sie können von einer Sache überzeugt sein, danach handeln.
Und wann kam so der Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, oh, da ist doch eine Nachfrage da, das war doch richtig? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, das ist so vor 20, 30 Jahren, als wir alles umgestellt haben. Wir haben anfangs Bioprodukte gemacht und sie verarbeitet, ohne Werbung dafür zu machen. Und da mussten wir erst genügend Bauern finden und genügend Rohstoffe haben, bis wir die gesamte Produktion haben umstellen können. Dann konnten wir auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, so machen wir es.
Und wie war dann der Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, dass da auch eine Nachfrage da ist, dass es bei den Kunden gut ankommt?
Es war vor 20, 30 Jahren. Dann haben wir Befragungen gemacht und haben erfahren, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das wünschen, dass sie auch bereit sind, das zu honorieren. Und dann haben wir es gemacht. Also die ganze Bewegung ist nicht von der Politik ausgegangen, auch nicht von Parteien, die das heute sehr propagieren, sondern ist von der Wirtschaft ausgegangen. Es hat sicher dann andere gegeben, die das auch gemacht haben. Es hat Brauereien gegeben, die Bio-Bier gemacht haben, Bäckereien, die Bio-Brot gemacht haben. Und viele sind es geworden. Ich bin froh, dass es mehr sind.
Das würden die Grünen aber anders sehen. Die sagen, sie hätten das erfunden.
Die sind vielleicht so, weil sie schon mit unseren Bioprodukten groß geworden sind.
Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, das ist natürlich jetzt ein Feld Babynahrung, wo die Eltern natürlich sehr offen sind, sehr auf Qualität achten, ihren Kindern was Gutes tun wollen. Wie ist das denn bei anderen Bio-Lebensmitteln? Wo ist denn da die Grenze, was Bio angeht? Weil der Preis spielt ja auch immer noch eine sehr große Rolle bei den Verbrauchern.
Der Preis spielt natürlich eine große Rolle. Und der Preis ist dann oft auch die entscheidende Frage. Aber nehmen wir mal das Fleisch als Beispiel. Ich bin also durchaus dafür, dass der Mensch auch Fleisch isst, aber die Menge sollte überschaubar bleiben. Und es gibt wissenschaftliche Arbeiten, die sagen, interessanterweise sind die Italiener schlanke Menschen. Nördlich der Alpen gibt es viele Dicke. Italiener essen hauptsächlich Spaghetti, nördlich der Alpen wird viel Fleisch gegessen. Also da gibt es auch Zusammenhänge, die wert sind, erforscht zu werden. Meine Großmutter hat in der Landwirtschaft jedes Jahr 50 kleine Händel großgezogen. Die hat den Stall gemacht, sind gefüttert worden, sind rausgelassen worden und am Abend wieder rein, eingesperrt und gedrängt worden. Also die hat sicher am Tag eine Stunde Zeit verbracht, um ihre 50 Hühnchen da zu versorgen. Wenn ich das jetzt umrechnen würde auf unsere Zeit, dann müsste ein Brathuhn 50 Euro kosten. Das wird keiner zahlen. Wenn sie es tiefgefroren für 2,99 in der Truhe auch kaufen können. Wie die allerdings großgezogen wurden, das interessiert die Menschen nur teilweise. Die Zeit hat sich geändert. Wir müssen natürlich die Tierhaltung auch unseren Bedürfnissen anpassen, aber immer artgerecht bleiben und keine Tierquälereien vorkommen lassen. Aber die Verbraucher müssen auch wissen, Qualität hat ihren Preis.
HR Info Bilanz, heute im Gespräch mit Klaus Hipp. Herr Hipp, Sie waren ja sehr jung, als Sie die Leitung des Unternehmens übernehmen mussten oder übernommen haben. Wie war das damals für Sie, in so jungen Jahren so viel Verantwortung zu übernehmen?
Es war für mich überhaupt kein Problem, denn wir haben zu Hause immer über das Geschäft gesprochen. Mit 4 Jahren bin ich schon im Betrieb rumgegangen und habe gespielt und habe naturgemäß mehr Wissen gehabt als alle anderen. Und mein Vater hat Jahre vorher schon zu den Mitarbeitern gesagt, müsst keine Angst haben, dass er seinen Platz verliert, wenn die Jungen nachkommen. Ich würde ihm den Platz wegnehmen. Und es ist reibungslos gegangen.
Also die Beschäftigten, die haben Sie ernst genommen von Anfang an?
Ja.
Haben nicht gedacht, ach, was will denn der junge Kerl?
Einer war dabei, der hat so ein paar Mal versucht, aber da habe ich eben dann schon gesagt, wie wir es haben wollen und dann war das auch in Ordnung.
Aber Sie haben ja sehr viele andere Interessen. Sie malen, Sie spielen ein Instrument. Hätten Sie sich nicht was anderes gewünscht, was anderes zu machen, ausgerechnet Unternehmer?
Die Frage ist, ob ich auf anderem Sektor erfolgreich gewesen wäre oder überdurchschnittlich. Mein Vater, mit dem ich dort öfters drüber geredet habe, der hat gesagt, hier hast du eine Firma, ein Unternehmen, aus dem kannst du was machen. Ob die Welt auf deine Bilder wartet, das kannst du erst hinterher beurteilen. Und das ist ein gewisses Risiko. Da hat er auch recht gehabt.
Aber wie ist das denn? Wie fühlt sich das an, wenn er schon so vorgezeichnet ist?
Vorgezeichnet, sagen Sie, ich war vorbereitet auf diese Aufgabe und habe mich dann auch gefreut, es zu machen.
Was hat Sie dann besonders gefreut?
Ich habe immer gerne geführt und Verantwortung getragen. Also ich war Schulsprecher gewesen und Klassensprecher und war eigentlich, ohne mich nach Ämtern zu drängen, sehr oft eben die Wahl der Menschen, die um mich rum waren. Und das habe ich gern gehabt.
Auch vielleicht eigene Ideen einzubringen?
Ja, ohne eigene Ideen gibt es keine Anerkennung.
Und was haben Sie dann verändert, als Sie angefangen haben?
Ich habe erst mal geschaut, es so gut weiterzumachen, wie es der Vater gemacht hat. Und mein Vater hat ja auch sehr viel im Laufe seines Lebens verändert. Dann habe ich gesorgt, dass wir diese Beweglichkeit auch weiter pflegen, dass wir uns also den Bedürfnissen des Marktes anpassen, dass wir andere Märkte suchen, dass wir andere Produkte anbieten, dass wir aktuell sind. Und das ist uns gelungen.
Und dann kam ja auch der berühmte Werbespot irgendwann, die berühmte Werbung. War das Ihre Idee?
Die Werbung war die Idee der Werbeagentur. Und ich habe mich gar nicht so sehr danach gedrängt. Ich habe mir das sehr überlegt, aber habe mich dann überzeugen lassen, dass es eine Aussage ist, die unsere Konkurrenten eben nicht machen können, weil sie keine Unternehmerpersönlichkeit haben, die die Verantwortung eben über Jahrzehnte trägt, sondern dort sind Führungspositionen schnell gewechselt worden. Und das ist ein Vorteil, den wir haben und der die Verbraucher auch interessiert.
Dafür stehe ich mit meinem Namen, so ist der, ja. So ist der Satz, ne? Und warum hat sie es am Anfang nicht so gedrängt? War Ihnen das unangenehm, so in die Öffentlichkeit dann zu treten?
Ja, ich wollte nicht unbedingt jetzt so in der Öffentlichkeit Werbung machen, aber ich habe mich überzeugen lassen, dass fürs Unternehmen gut ist und es war auch gut.
Meinen Sie, dass das auch im Endeffekt den Erfolg dann auch gebracht hat, dass es das Entscheidende war?
Es war mitentscheidend, aber das Entscheidende ist immer die Qualität und der Preis. Wenn das stimmt, Kompetenz und Vertrauen, sagt man im Marketing, sind die wichtigen Punkte. Kompetenz ist, ich kann es gut machen und Vertrauen entsteht, wenn ich es auch gut mache. Wenn der Verbraucher weiß, die machen es auch so gut es geht.
Hip ist mit der Babynahrung der Marktführer in Deutschland. Sie müssen sich da sozusagen keine Sorgen machen. Trotzdem gibt es ja auch die Konkurrenz. Meistens sind die in der Hand von sehr großen Konzernen, also zum Beispiel Nestlé oder Danone. Wie sehen Sie das denn als Familienunternehmer, wenn um Sie herum so große Konzerne entstehen, gegen die Sie ja dann auch im Wettbewerb stehen?
Ich habe mein Leben lang mit den Großen zu tun gehabt und habe erfolgreich unsere Position vertreten und verteidigt. Es gibt auch Kleine, die meinen, es wäre so einfach, sie müssen es nur kopieren und nachmachen. Die sind dann eher diejenigen, die Probleme machen, weil sie die Qualität oft nicht so hinkriegen und dann die ganze Branche drunter leidet.
Haben Sie vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum gerade jetzt im Lebensmittelbereich es so eine starke Konzentration gibt, was die Unternehmen angeht?
Es gibt immer Konzentrationsbewegungen. Firmen wachsen, wachsen, wachsen. Und irgendwann mal werden sie zu groß und werden unbeweglich. Dann werden sie wieder aufgegliedert in kleinere Einheiten, die wieder besser manövrierfähig sind. Also das Betriebsoptimum ist die Größe, in der man am Markt Erfolg hat.
Klaus Hipp ist heute unser Gast in HR Info Bilanz. Herr Hipp, wir treffen uns hier zu unserem Interview an der EBS-Universität in Österreich-Winkel. Sie wollen gleich noch einen Vortrag halten über Ethik als Unternehmer. Warum ist Ihnen das denn so wichtig, diese Botschaft den jungen Leuten mitzugeben?
das Wissen, das ich im Laufe meines Lebens angesammelt habe, habe ich vielfach umsonst bekommen. Ich habe nicht zahlen müssen dafür. Also ist es nur recht und billig, es auch wieder weiterzugeben. Und ich begrüße das sehr, dass Universitäten sich öffnen und Leute aus der Praxis reinholen, um den jungen Leuten die Chance zu geben, mit denen auch mal zu reden. Dass sie also jetzt nicht nur die akademische Blickweise haben, sondern die der Praxis und auch diskutieren können. Und die Zeit müssen wir uns in der Wirtschaft schon nehmen für die jungen Leute. Denn wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, dann dürfen wir uns auch nicht beschweren, wenn wir falsch gesehen werden.
Aber diese Studenten, die haben wahrscheinlich auch einen sehr starken Blick. Die wollen Karriere machen, die wollen vielleicht selber auch Unternehmer werden, haben eine Geschäftsidee. Was würden Sie denen raten?
Also wenn junge Leute eine Idee haben, dann sollen sie die mit aller Kraft verfolgen. Sie sollen es allein machen. Nicht immer wird es besser, wenn zwei oder drei zusammen das umsetzen. Denn oft scheitert es daran, dass dann einer die Arbeit macht und zwei andere nur den Erfolg mitteilen. Und dann gehen so Freundschaften auseinander. Durchaus den Mut haben, allein zu bleiben. Und bei Niederlagen wieder aufstehen und weitermachen. Sich nicht entmutigen lassen. Und Erfolg gibt es langfristig nur auf anständige Weise.
Anständige Weise sprechen Sie gerade an. Sie haben ja in Ihrem Unternehmen vor rund 20 Jahren ein Ethikmanagement eingeführt. Was genau muss man sich darunter vorstellen und wie wird das in der Praxis in Ihrem Unternehmen gelebt?
Das ist zu sehen wie ein kleines Heftchen mit Vorschriften, die bei uns gelten sollen, aber auch mit Maßnahmen, die greifen sollen, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden. Und die Vorschriften beinhalten halt die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen wollen und was wir nicht wollen, dass passiert.
Haben Sie ein paar Beispiele?
Wir wollen, dass keine Bestechung gibt, dass keiner Geld gibt, dass andere Unrecht tun oder dass einer Geld nimmt und selbst Unrecht tut. Wir wollen ein faires Verhältnis mit unseren Lieferanten, aber auch ein faires Verhältnis zu unseren Kunden. Wichtig ist uns, dass mehr miteinander gesprochen wird als übereinander, dass so gesprochen wird, dass jeder versteht. Also wenn junge Leute von der Universität kommen, wo Englisch heutzutage die Sprache der Wissenschaft ist, früher war es mal Latein, dass diese tüchtigen jungen Leute nicht meinen, jetzt alle in der Praxis Tätigen umschulen zu müssen, dass nur mehr Englisch gesprochen wird. Es ist eine Untugend zum Beispiel von Beraterfirmen, die vornehmlich dann in Englisch reden. Und wenn mir dann ein Paper vorgelegt wird, dann frage ich, ob es ein Papier nicht auch getan hätte. Also ich lasse mir immer alles übersetzen und irgendwann mal merken sie es, dass sie da ein Theater führen, das nicht ankommt.
Sie haben gerade angesprochen, langfristig erfolgreich kann man als Unternehmen nur sein, wenn die Qualität stimmt, wenn die Kunden von den Produkten überzeugt sind. Und dazu würde auch gehören, sagen Sie, dass man Mitarbeiter und Lieferanten fair behandelt und sie auch fair entlohnt. Wie erklären Sie sich das denn, dass es aber dann trotzdem in der Wirtschaft immer noch so viel Ausbeutung gibt in vielen Bereichen?
Im Augenblick haben wir eine Nachfrage nach Arbeitskräften. Wenn ein Unternehmer ausbeuterisch tätig wird, dann laufen ihm die guten Leute weg. Und dann wird er am Markt auch nicht mehr erfolgreich sein. Wir müssen uns in Deutschland schon sehr kümmern. Und es ist ein Wettbewerb der Umstände und der Vorteile, die ein Unternehmen bieten kann, um die tüchtigen. Ausbeutung sprechen wir natürlich, vor allem auch im Ausland, was da oft gemacht wird, Kinderarbeit oder ähnliches, das darf nicht sein. Andererseits müssen wir aber die Länder, in denen das vorkommt, so unterstützen, dass sie die Einnahmen, die Menschen auch haben, die sie durch die Kinderarbeit hätten. Denn vielfach werden Familien ernährt, weil halt auch junge Mitglieder der Familie irgendwo Zubrot verdienen. Wenn wir immer nur Preiswettbewerb machen und nicht berücksichtigen, wie so Preise dann zustande kommen, dann macht sich jeder Verbraucher schuldig.
Können Sie nachvollziehen, dass es heutzutage immer mehr Menschen gibt, die unzufrieden sind mit unserem Wirtschaftssystem in Deutschland?
Das ist sicher der Fall, aber das ist nichts Neues. Der Kaiser Franz Josef hat mal gesagt, am besten geht es dem Volk, wenn es mäßig unzufrieden ist. Also eine gewisse Unzufriedenheit gibt es immer. In der Schule kriegt der Schüler auch manche Noten, mit denen er nicht zufrieden ist. Und er hätte sich besser eingestuft. Und so wird es im ganzen Leben sein. Die Unzufriedenheit kann manchmal auch Triebfeder sein, um mehr zu leisten, um fleißiger zu sein.
Sie stehen jetzt schon seit über 50 Jahren an der Spitze Ihres Unternehmens. Sie haben aber auch schon so einen Generationenwechsel eingeleitet. Das haben Kunden vor allem daran erkannt, dass jetzt Ihr Sohn auch in den Werbespots auftritt. Gehen Sie überhaupt noch jeden Tag ins Büro?
Ich bin noch jeden Tag in der Firma, ja.
Was machen Sie dann?
Ich habe viel Post zu erledigen. Wir haben Besprechungen, wo ich dabei bin. Und ich helfe mit, wo meine Hilfe noch gefragt ist.
Und was sagen Ihre Kinder dazu, wenn Sie sich mal einmischen? Oder versuchen Sie das zu reduzieren?
Ich mache das sehr sensibel und bin mit meinen Kindern da noch nie in Konflikt geraten.
Nichtsdestotrotz sind Sie sehr viel beschäftigt. Wir hatten ja gerade schon angesprochen, Ihre Hobbys, dass Sie malen, dass Sie Oboe spielen. Sie sind Honorarkonsul für Georgien. Wie wird man das denn eigentlich?
Der frühere Staatspräsident hat mich gebeten, das Amt zu übernehmen. Da habe ich zugesagt und jetzt kümmere ich mich halt um die Georgier in Baden-Württemberg, in Bayern und in Thüringen. Da gibt es genug Probleme. Manche sind straffällig geworden, manche haben Probleme, irgendwelche Formalitäten zu erledigen. Manche wollen heiraten, haben die Unterlagen dazu nicht. Also es gibt ganz vieles, was versorgt werden soll. Wird doch immer wieder gewünscht, Kontakte zur Wirtschaft zu machen.
Wie kam der Kontakt zustande?
Die kam über die Musik, weil ich mit einem Georgier im Münchner Behördenorchester Oboe spiele. Der ist der erste Oboist, der ist ein Profimusiker. Und da habe ich mal gebeten, ob ich helfen kann mit Milchnahrung für ein Kinderheim. Das habe ich dann gemacht. Und dann haben die Georgier für mich eine Ausstellung organisiert. Und dann hat die Akademie aus Tiflis mich gefragt, ob ich bei ihnen unterrichten will, denn sie hätten ja 70 Jahre nur sozialistischen Realismus malen müssen und sie hätten auch gern ein paar Impulse aus dem Westen. Dann habe ich das angefangen, dann hat die Universität mich gebeten, dort zu unterrichten und dann schlussendlich noch die Technische Hochschule. Jetzt bin ich halt an drei Bildungseinrichtungen aktiv.
Das heißt, Sie unterrichten an den Universitäten, Sie sind, wie gerade schon besprochen, Honorarkonsul, Sie sind zum Beispiel auch Ehrenpräsident der IHK in München. Ich vermute mal, Sie haben noch sehr viele andere Ämter. Langweilig wird Ihnen wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, ich bin noch Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer der Deutsch-Russischen in Moskau, auch der Georgischen. Es gibt genug Beschäftigungsmöglichkeiten.
Nicht anstrengend für Sie?
Wenn es zu anstrengend wird, dann mache ich eine Pause.
Können Sie sich das überhaupt vorstellen, dass Sie irgendwann mal ganz aus dem Unternehmen ausscheiden, dass Sie da vielleicht gar nichts mehr machen?
Das kann sicher mal der Fall sein. Aber ich habe im Augenblick 14 Enkelinnen und Enkel, die ihren Großvater auch mal sehen wollen. Und insofern wird es mir nicht langweilig.
Und das Unternehmen, dass Sie das vermissen?
Ich kann ja immer reingehen. Und wenn ich nicht störe dort, sondern nur hilfreich empfunden werde, dann werden die Türen immer offen sein.
Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft von HIP?
Ich wünsche mir, dass wir weiter wachsen, weiter erfolgreich sind, dass es uns gelingt, die richtigen Produkte in der richtigen Qualität zu entwickeln. Und den Verbraucherinnen die Sicherheit auch in Zukunft geben können, die sie von uns erwarten.
Herr Hipp, Sie sind ja sogar Professor, glaube ich, ne? Sie haben auch einen Professortitel.
Also ich bin dreifacher Professor und vierfacher Doktor.
Dann danke ich Ihnen. Vielen Dank, Professor Klaus Hipp, für das Gespräch. Das war HR Infobilanz mit Vanessa Rothe.